bayerische Staatsregierung verbietet das Gendern in Behörden, an Schulen und an Unis. Der Genderstern oder Doppelpunkt verunstalte nämlich die deutsche Sprache und sei einfach gegen die Regeln, sagt die CSU. Und so sehen es auch die meisten ihrer Wähler. Aber gibt es denn nichts Dringenderes? Roman Deininger, Chefreporter bei der SZ, sagt:
Das Gendern ist für Markus Söder in seiner Partei und bei seinen Stammwählern ein Gewinnerthema, egal für wie absurd man das in der Sache hält.
Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Leopold Zag. Los geht's.
Ein herzliches Grüß Gott, auch von meiner Seite zur heutigen Pressekonferenz.
Am Dienstag tritt ein Mann vor die Mikrofone. Das ist Florian Herrmann von der CSU und Chef der Bayerischen Staatskanzlei.
Es geht da insbesondere auch darum, die Diskursräume in einer liberalen, offenen Gesellschaft tatsächlich offen zu halten und nicht weiter zu verengen.
Herrmann verkündet gerade das Verbot der Gendersprache in Bayern. Und das rechtfertigt er mit der liberalen Gesellschaft. Die soll damit geschützt werden. Und er sagt auch:
Wir erleben das halt häufig, dass Teile der Bevölkerung mit einem großen missionarischen Eifer unterwegs sind und es dazu zu einem faktischen Zwang kommt.
Das Verbot trifft die bayerischen Behörden, Schulen und Hochschulen. Untersagt sind in der internen Kommunikation oder in öffentlichen Schreiben ab sofort mehrgeschlechtliche Schreibweisen, die ein Sonderzeichen brauchen, also den Doppelpunkt, das Gendersternchen, das Binnen-I und so weiter. Eine ähnliche Regelung gibt es zum Beispiel in Sachsen. Auch andere Länder diskutieren gerade darüber. Der Deutsche Lehrerverband begrüßt das Verbot. Es müsse in Schulen darum gehen, missverständliche Formulierungen zu vermeiden. Der Bayerische Landesverband ist etwas verhaltener. Man hätte sich mehr individuelle Freiheit für Schulen und Lehrer gewünscht. Erleichtert ist man hier aber, dass weitgehende Verbote ausbleiben sollen. Denn die bayerische Staatsregierung kann Schülerinnen und Schülern nicht verbieten zu gendern. Gendersternchen in Prüfungen sollen angestrichen werden, Punktabzug gibt es aber nicht. Wie Beamte sanktioniert werden können, wenn sie sich nicht an das Verbot halten, das ist übrigens noch nicht so richtig klar. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat dazu gesagt, er gehe davon aus, dass sich zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer einfach daran halten würden. An dem Verbot gibt es aber auch Kritik, zum Beispiel von den Grünen. Die CSU führe einen Kulturkampf, sagt etwa Dominik Krause, zweiter Bürgermeister von München. Beim Gendern, sagt er, sollen wir uns alle mal ein bisschen locker machen. Und auch der Landesschülerverband Bayern lehnt das Verbot ab. Es sei schleierhaft, wie ein Genderverbot dazu beiträgt, Diskursräume offen zu halten. Ein Schreibverbot, um die liberale Gesellschaft zu schützen? Widerspricht sich die CSU hier nicht eigentlich selbst? Das habe ich Roman Deininger gefragt. Er ist Chefreporter bei der Süddeutschen Zeitung und beobachtet die Partei genau. Roman, wie geht das zusammen? Die CSU als Hüterin der Freiheit und der Libertas Bavariae und jetzt wollen sie das Gendern verbieten.
Man könnte sagen, es geht gar nicht zusammen, aber die CSU hat einige Erfahrung darin, Dinge zusammenzubringen, die nicht zusammengehören, hat schon öfter Widersprüche für sich auf originelle Weise aufgelöst. Das Gendern ist für Markus Söder in seiner Partei und bei seinen Stammwählern ein Gewinnerthema, egal für wie absurd man das in der Sache hält.
Jetzt könnte man natürlich auch fragen, hat Bayern denn eigentlich sonst keine Probleme?
Für mich ist diese neue Gender-Regelung reine Symbolpolitik, hat keine konkrete Bedeutung. Deswegen würde ich auch sagen, die politische Energie wäre in anderen Fragen besser angelegt.
Was bezweckt denn dann das Verbot eigentlich?
Naja, also die CSU und Markus Söder greifen da schon ein Thema auf, das viele Leute da draußen bewegt. Das ist auch mein Eindruck aus dem Bayerischen Landtagswahlkampf letztes Jahr. Bemerkungen, Witze über das Gendern kommen einfach sehr, sehr gut an. Das ist nicht so, dass das die Leute nicht umtreiben würde. Also man greift was auf, was schon da ist, aber man macht die Sache natürlich auch größer, als sie ist. Ja, also es ist ja nicht so, dass die Art, wie man redet in Bayern oder sonst wo, bedroht wäre von Gesetzen, die Ampel plant oder so. Also diese Bedrohung wird hemmungslos übertrieben von Söder, auch von Aiwanger und anderen. Insofern ist das Ganze eine Phantomdebatte.
Gibt es aber nicht tatsächlich vielleicht einfach auch Menschen in Bayern, die sich von sowas bedroht fühlen? Die sagen, das ist was, das verstehe ich nicht und so rede ich nicht und ich fühle mich davon, auch wenn es vielleicht politisch gar nicht zur Debatte steht, ich fühle mich dazu gedrängt?
Ja, und diese kulturelle Verlustangst, so würde ich das nennen, die muss man auch ernst nehmen. Insofern würde ich auch sagen, jeder, der sagt, das ist vollkommen grotesk, dass jemand wie Söder oder Aiwanger dieses Thema Gendern aufgreifen, dem würde ich widersprechen. Es bewegt viele Leute. Ich erkenne in den ländlichen Regionen in Bayern, aber auch in anderen Teilen Deutschlands einfach so ein Gefühl, dass die heimatliche Lebenswelt, die Traditionen bedroht sind. Und das bezieht sich auf verschiedene Dinge, auf Fleisch essen, auf Autofahren, auf Eigenheim bauen. Und ich glaube, wenn man die Reformvorschläge der Ampel genauer anschaut, dann ist die Bedrohung gar nicht so konkret. Trotzdem hat die Ampel, und das ist auch deren Beitrag zu der ganzen Malaise, sicher dazu beigetragen, dass der Eindruck entsteht, dass sie diese Lebenswelt bedroht. Und auf genau dieses Gefühl springen jetzt Söder und andere auf.
Du hast Söder jetzt vorhin auch schon mal angesprochen. Ist denn die CSU sich bei dem Thema Gendern oder Genderverbot so einig, wie sie daherkommt? Oder ist es nur eine Söder-Idee, die er durchdrücken will, gemeinsam mit Aiwanger?
Also wenn Söder und Aiwanger mal was gemeinsam haben, muss man erstmal sagen, ist in diesen Tagen besonders, ja, kommt selten vor, weil ihr Verhältnis wirklich zerrüttet ist inzwischen. Nein, ich glaube, diese Meinung ist verbreitet in der CSU. Gibt natürlich in der CSU Leute, die berührt es stärker am Herzen, ja, also denen die konservative Basis. Es gibt auch Leute, denen es eher an einem staatsmännischen Auftreten ihres Ministerpräsidenten, an gutem Politikmanagement gelegen. Da würde ich jetzt sagen, diese Christsozialen sind vielleicht auch nicht so begeistert von dem Genderverbot. Aber ich würde schon sagen, dass eine große Mehrheit in der Partei das unterstützt.
Mhm. Söder hat im vergangenen Jahr recht überraschend angekündigt, dass es einen Aktionsplan Queer gibt. Also man will fürs Thema Gendergerechtigkeit sensibilisieren, sich für Toleranz einsetzen, auch queere Menschen schützen vor Gewalt, vor der sie betroffen sind. Jetzt schränkt er gleichzeitig geschlechtergerechte Sprache ein, die ja für das genau eintritt, also Sensibilisierung und Toleranz. Geht das zusammen?
Also es geht auf dem Papier nicht zusammen, und wenn man den gesunden Menschenverstand bemüht, den ja auch Herr Söder und auch Herr Aiwanger gern bemühen, dann bleiben auch Widersprüche. Andererseits, es ist natürlich auch ein Spagat, den jemand wie Söder vollführen muss. Da hätte ich jetzt auch ein gewisses Grundverständnis. Ja. Man sendet symbolpolitische Signale an die Basis, der genau dieser Kulturkampf gefällt. Die bedient ja auch das Feindbild Ampel, ja. Und gleichzeitig versucht man aber vielleicht auch Signale in andere Milieus zu schicken, die man, glaube ich, ernst nehmen darf und begrüßen darf, auch wenn sie von so Störfeuern begleitet sind. Also im vergangenen bayerischen Landtagswahlkampf war Markus Söder zweimal in der Deutschen Eiche, dem schwulen Kultlokal in München. Das wäre noch vor 10 Jahren, vielleicht vor 5 Jahren, fast undenkbar gewesen, dass ein bayerischer Ministerpräsident von der CSU da routinemäßig Wahlkampf macht. Insofern, da hat sie was getan, und das würde ich jetzt eine kleine reden wollen.
Profitiert von so einem Kulturkampf nicht aber dann eigentlich die AfD? Also die werden ja genau auf sowas hinweisen. Einerseits macht ihr einen Aktionsplan Queer, und dann wollt ihr symbolisch das Gendern in Behörden verbieten, ohne dass es irgendeinen Einfluss hätte. Genau darauf würde die AfD eigentlich aufspringen.
Also das war schon immer ein Spiel, bei dem es keinen klaren Sieger gibt. Also wenn man sich bemüht, als rechte Partei der Mitte, ja, wie es die CSU ist, dann zu versuchen, Leute von der AfD zurückzuholen oder von ihr wegzuhalten und gleichzeitig in die linke Mitte anschlussfähig zu sein. Das ist ja das, was eine Volkspartei wie die CSU schaffen muss. Dabei verheddert man sich ständig in Widersprüchen und verliert mal die Balance. Also ich glaube, dass das so sein kann, genau wie du es beschreibst, dass am Ende die AfD da gute Argumente hat. Andererseits verstehe ich auch grundsätzlich, dass man den Versuch unternimmt, diesen Spagat hinzukriegen und beide Seiten zu bedienen. Also in den Stilnoten ist es jedenfalls nicht sehr elegant, was dann wahltechnisch rüberkommt. Das muss man vielleicht noch abwarten. Also ich glaube, es hilft nicht zwangsläufig der AfD, aber es bietet natürlich ein Einfallstor für die AfD.
Letzte Frage. Glaubst du, dass das Genderverbot etwas ist, wo sich die CSU dann selbst verheddert? Oder ist es dafür zu symbolisch?
Ich sag's jetzt mal andersrum. Also der Queer-Aktionsplan, den es jetzt gibt, der ist eine tolle Maßnahme. Ich würde mir wünschen, wenn es ein Genderverbot gibt, was auch Symbolpolitik ist, wie wäre es denn, wenn wir einen Queer-Beauftragten einführen in Bayern? Also wenn die CSU quasi, die Freien Wähler können dann natürlich auch dazu, die guten Absichten auch mal personell einem starken Signal unterlegt. Das fände ich gut.
Roman, danke, dass du im Studio vorbeigeschaut hast.
Sehr gern.
Seit Monaten gibt es in ganz Europa Bauernproteste aus verschiedensten Gründen. In Deutschland haben viele Landwirte gegen die Kürzung von Agrardieselsubventionen protestiert. In Polen gibt es seit Monaten Blockaden an der Grenze zur Ukraine. Die polnischen Bauern fühlen sich nämlich benachteiligt. Aus Solidarität mit der Ukraine verzichtet die EU auf Zölle für ukrainisches Getreide. Das, so die polnischen Bauern, drückt in Polen aber die Preise. Deshalb kommt die EU den Landwirten in Polen jetzt entgegen. Sobald eine gewisse Menge an Getreide, Zucker oder Geflügel aus der Ukraine eingeführt wurde, soll es wieder Zölle geben. Darauf haben sich die Vertreter der 27 EU-Staaten geeinigt. Unter anderem die polnische Regierung hat aber schon Widerstand dagegen angekündigt. Die Beschlüsse gingen ihnen nicht weit genug. Innerhalb der letzten beiden Jahre ist in Deutschland die Geburtenrate einer Studie zufolge deutlich zurückgegangen. Im Jahr 2021 bekam eine Frau im Durchschnitt 1,57 Kinder. 2023 lag der Wert nur noch bei 1,36, so niedrig wie seit 2009 nicht mehr. Grund dafür könnten die vielen internationalen Krisen sein: Corona, der Krieg in der Ukraine, der Klimawandel. Das mutmaßt das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Aber es könnte laut den Forschern, die Studie publiziert haben, auch mit der Corona-Impfung zu tun haben. Denn als die Impfungen losgingen, war der Impfstoff für Schwangere nicht zugelassen. Viele Frauen haben demnach mit der Familienplanung gewartet, bis sie geimpft waren. Eine sehr bayerische Sendung muss natürlich auch sehr bayerisch enden. Deswegen will ich Ihnen den Text meines Kollegen Sebastian Beck aus dem Bayern-Ressort empfehlen. Darin geht es um den Heimatforscher Karl-Heinz Reimeyer. Der sammelt Protokolle von Menschen aus dem Bayerischen Wald, denen die unheimlichsten und gruseligsten Dinge widerfahren sind. Wenn Sie also Lust haben auf ein bisschen Grusel, dann klicken Sie doch auf den Link zum Text in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war wie immer 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Anu. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.